Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen zu Das Gespräch auf ERF Plus, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Ist die Frage der Versöhnung 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch aktuell? Eine deutsche Ordensschwester war als Botschafterin des Friedens in Frankreich im Einsatz, und zwar in der Normandie im Dorf Sainte-Mère-Église, wo im Juni 1944 alliierte Truppen gelandet waren, um Frankreich zu befreien von der Besatzung durch das deutsche Naziregime. Im Auftrag des Friedens hat Schwester Theresita in diesem Dorf einige Jahre gelebt und war dort Glied einer deutsch-französischen Ordensgemeinschaft. Ihre Erfahrungen dort wird sie erzählen, teilen in dieser Sendung, und überschrieben habe ich das Gespräch mit dem wunderbaren Titel »Mit der Harfe auf dem Jeep«. Wie es zu dieser Überschrift gekommen ist, was sie als musikalische Ordensfrau auf einem Jeep zu suchen hatte, davon wird dann auch die Rede sein. Zunächst aber ganz herzlich willkommen im Studio, Schwester Theresita, und schön, dass Sie sich früh schon auf den Weg gemacht haben, um hier uns in Wetzlar zu besuchen.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Hier im Medienhaus sind Sie das erste Mal, aber ERF Plus ist für Sie kein unbekanntes Medium. Sie sind seit Jahren verbunden. Wie haben Sie uns entdeckt und wann hören Sie?
Meistens im Auto tatsächlich, in meinem Autoradio, wenn ich unterwegs bin. Und ich bin mit meiner Harfe sehr viel unterwegs. Und dann höre ich eben leidenschaftlich gerne tatsächlich ERF Plus, weil es so viele Informationen gibt und auch tatsächlich praktische Tipps, wie ich mein Christsein im Alltag leben kann. Und das fasziniert mich sehr.
Dankeschön. Was jetzt unser Thema angeht, Frieden, Friedensarbeit in Europa, die Last der Geschichte bewältigen wir ja nicht durch Verdrängen, sondern durch Erinnern und Versöhnen. Und Ihr Weg in die Versöhnungsarbeit hat zu tun mit Ihrem Weg ins Kloster und mit Ihrem christlichen Glauben. Was war für Sie der Anstoß?
Der Anstoß, ins Kloster zu gehen, war ganz einfach eigentlich im Laufe nicht des Studiums, sondern der Arbeit nachher. Wurde mir bewusst, ich möchte nicht heiraten, sondern für Gott und viele Menschen da sein. Dieser Gedanke kam und ließ mich nicht mehr los, und darum bin ich dann mit Ende 20 in unsere Ordensgemeinschaft eingetreten, die Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel, ein tatsächlich französische Ordensgemeinschaft, 1807 gegründet in der Normandie und seit 1862 auch in Deutschland tätig. Und vielleicht auch durch unsere Beziehungen mit unseren französischen Schwestern, die immer noch da sind, wo sie gegründet worden sind.
In der Normandie.
In der Normandie kommt natürlich auch dieser Gedanke deutsch-französische Zusammenarbeit, das nicht immer einfache Verhältnis von Deutschland und Frankreich, was auch mit unserem Orden ganz explizit zu tun hat, dass wir jahrzehntelang uns als Erbfeinde definiert haben, die Deutschen und die Franzosen. All das prägt natürlich auch so ein Leben, einen Alltag und auch die Gedanken und das Interesse für Frieden und Versöhnung, sich einzusetzen.
Wie kam es denn zu diesem Auftrag oder Angebot, dass Sie als deutsche Ordensschwester nach Frankreich gehen?
Unser Orden ist entstanden in dem Departement La Manche, in dem die Alliierten gelandet sind und in dem das erste von den Alliierten befreite Dorf liegt, Sainte-Mère-Église, 18 Kilometer von der Abtei entfernt, wo bis heute unsere französischen Ordensschwestern leben. Und der Bischof dieser Diözese, Stanislas Lannes, hatte die Idee, in dieser tatsächlich immer noch von Kriegstourismus geprägten Gegend ein Friedenszentrum zu schaffen mit Ordensschwestern aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Ordensgemeinschaften. Der Bischof kannte unsere Schwestern natürlich und kennt sie bis heute und sagte, ich möchte eine von diesem Orden dabei haben. Ihr habt doch Schwestern in Deutschland, schickt mir doch eine deutsche Schwester aus eurem Orden. Und dann kam unsere Ordensleitung auf die Idee, mich dahin zu schicken.
Haben Sie eine Vorstellung, warum Sie angesprochen wurden?
Nicht so wirklich. Vielleicht dachten die, ja, die ist einigermaßen sprachbegabt, die kriegt das hin, Französisch zu sprechen. Oder Schwester Theresita hat keine Angst, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich weiß es nicht. Das wurde mir tatsächlich nicht gesagt. Ich wurde nur gefragt, kannst du dir vorstellen, deinen Job als Schulleiterin aufzugeben und nach Frankreich zu gehen?
Das haben Sie gemacht, in nicht mehr ganz jungem Alter.
Nee,
das ist ja auch ein Wagnis.
Mitte 50, glaube ich, Ich hatte aber eine Woche Zeit zu überlegen und zu beten und habe dann auch tatsächlich in der Nacht vor Ostern, also Karsamstagabend, intensiv gebetet und dann auch in meinem Inneren erkannt, ja, Gott will es. Und dann konnte ich wirklich freien Herzens ja sagen.
Als Sie dann dort in Frankreich in der Normandie waren, gab es dann wahrscheinlich erstmal doch ein Willkommen für Sie?
Ja, ich habe zuerst 8 Wochen bei unseren Schwestern gewohnt, um nochmal intensiv Französisch zu lernen. Mein Abitur war ja nun Jahrzehnte her und nach dem Abitur habe ich nur noch auf Reisen Englisch gesprochen und kein Französisch. Das musste dann etwas aufgefrischt werden. Im Oktober bin ich nach Frankreich gegangen, 2011, und im Januar 2012 haben wir angefangen, zu 3 Ordensschwestern unsere gemeinsame Mission zu leben.
Nun, dieses Dorf, Sainte-Mère-Église, Sie haben es schon gesagt, ist wirklich ein Hort der Erinnerung. Jedes Jahr am 6. Juni, dem Landungstag der Alliierten, findet dort ein besucherstarkes Ereignis statt, das D-Day Festival Normandie. Und da kommen bis zu 500.000 Besucher, Männer in Soldatenuniformen und teilweise auch mit Waffen, spielen der Krieg. Die Ladies tragen Kleider nach der Mode der 40er Jahre. Dieses Erinnern und Gedenken an diesen entscheidenden Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, wie haben Sie das jetzt erlebt als Schwestern im Friedensauftrag Gottes in dieser Gegend, in diesem Dorf?
Also das D-Day-Festival findet tatsächlich an allen 5 Landungsstränden statt. Die anderen liegen im Departement Calvados, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach und Sword Beach. Bei uns liegt der Utah Beach, in dessen Nähe ich gewohnt habe. An allen 5 Landungsstrandabschnitten sind die alliierten Truppen gelandet. Und unser Dorf, Sainte-Mère-Église, war eben das erste Dorf. Und es ist bekannt geworden durch den Unfall eines Fallschirmjägers, der am Kirchturm in Sainte-Mère-Église hängen geblieben ist und von einem deutschen Soldaten befreit worden ist, also losgeschnitten worden ist, seine verhedderten Fallschirmseile. Und durch den Film Der längste Tag in Deutsch ist dieses Dorf eben weltbekannt geworden. Und dort wird bis heute viel Kriegstourismus auch betrieben. Und darum hatte der Bischof die Idee, einen Friedenskonvent zu gründen. Wenn ich das noch sagen darf, ich finde es absolut gut und wirklich beeindruckend, dass jedes Jahr Hunderte von Soldaten kommen, hauptsächlich Fallschirmjäger aus verschiedenen Ländern, um ihre gefallenen Kameraden zu gedenken. Es gibt immer an dem Sonntag der D-Day-Woche, so um den 5., 6. Juni herum, einen großen Fallschirmabsprung, wo Bataillone verschiedener Länder abspringen. Seit einigen Jahren dürfen auch Deutsche mit abspringen. Und es wird ganz viel gedacht und auch gebetet für die gefallenen Kameraden, die eben die Welt und auch unser eigenes Land vom Nationalsozialismus befreit haben. Andererseits gibt es die Hunderte von Touristen, die als Soldaten verkleidet kommen mit ihren Ladies im Look der 40er Jahre, wobei alle Uniformen erlaubt sind, außer der Wehrmachtsuniform natürlich, und die dann mit Gewehren herumlaufen, die mit Jeeps und Panzern durch die engen Straßen der Normandie fahren und in Militärzelten kampieren. Und das ist etwas, was mich ja wirklich schockiert und auch abgestoßen hat.
Es ist dann doch so, dass man den Eindruck hat, es gibt Leute, die wollen gerne heute auch Krieg spielen und sind gar nicht so sehr interessiert, die Vergangenheit positiv zu bewältigen.
Das war und ist mein Eindruck. Ich kann das nicht im Letzten beurteilen, aber der Eindruck drängt sich schon sehr stark auf. Und natürlich stieg in mir die Frage hoch, in meinen Mitschwestern, französischen Mitschwestern ebenso, warum haben Menschen heute das Bedürfnis, Krieg zu spielen? Hat das etwas mit dem Bedürfnis nach Macht haben, nach Überlegenheit, nach Zeigen von Stärke zu tun? Und waren diese Männer wirklich jemals selber im Krieg? Und das ist ja bis heute so, wo wieder auch in Europa ein Krieg tobt. Und das hat uns schon sehr nachdenklich gemacht und auch natürlich diesen intensiven Wunsch geweckt, Zeichen dagegen zu setzen.
So ein Zeichen haben Sie gesetzt mit einer spontanen Idee, als Sie dann Ihre Harfe, Sie sind Harfenistin, geholt haben und einen Jeepfahrer gebeten haben, ob sie denn ein Konzert da auf seinem Jeep geben durften.
Genau, das war in dem Jahr, an dem ich das zum ersten Mal erlebte. Und mitten auf dem Kirchplatz stand eben ein geparkter Jeep. Und das hat mich so erschüttert, dass ich nach Hause gelaufen bin, unser Maison de la Paix, unser Friedenshaus liegt hinter der Kirche. Ich habe meine Harfe geholt und habe den Besitzer des Jeeps gefragt, ob ich mich auf den Jeep setzen dürfe und Musik machen könne. Und er war sehr freundlich und sagte, ja, ich erinnere mich gar nicht mehr, ob das ich in Französisch oder Englisch mit ihm gesprochen habe. Und dann bin ich darauf geklettert und habe gespielt und natürlich guckten viele Leute und dachten, was ist das denn? Ist die Ordensfrau wirklich echt und wieso spielt die da Harfe? Aber ich hatte einfach das innere Bedürfnis, so einen Kontrapunkt zu setzen, ein Zeichen gegen diese Zurschaustellung von Macht und Waffengewalt mit meinen leisen meditativen Harfenklängen.
So ein Kontrapunkt ist auch Ihre ganze Arbeit dort gewesen, die ja ganz stark verbunden ist mit Einkehr und Gebet. Wie ist das abgelaufen? Was haben Sie denn konkret gemacht in diesem Haus und wie sind Sie in Kontakt gekommen mit Menschen, denen Sie Ihre Friedenssehnsucht dann auch ja ins Herz legen konnten?
Wir haben einerseits Workshops, Konferenzen angeboten für Erwachsene. Wir haben Friedensspiele entwickelt, Spiele, bei denen nicht einer gewinnt, der andere verliert, sondern in denen man gemeinsam eine Lösung suchen muss. Für Kinder und Jugendliche und haben die mit denen gespielt auf der Wiese vor unserem Haus. Wir haben Flyer geschrieben mit Bibelzitaten zum Thema Frieden und ein kleines Liborello mit den verschiedenen Grundgebeten und Friedensgebeten und das alles in den 5 gängigsten Sprachen. Das ist Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch. Das sind so die Sprachen, die meisten Touristen abbilden. Haben die in die Kirche gelegt und diese Kirche auch aufgrund des einer Puppe von John Steele, diesem Fallschirmjäger, der 80 Jahre vorher dort hängen geblieben ist, der immer noch als Fallschirmjäger an der Kirche hängt. Die Kirche wird sehr, sehr viel besucht von den Touristen und unsere Flyer mussten wir also mindestens einmal in der Woche nachdrucken, was uns sehr gefreut hat. So sehr sind die auch wirklich genommen worden. Und wir haben jeden Abend die Vesper gebetet, das Abendgebet der Kirche und waren nie allein in der Kirche. Also immer haben Menschen mit gebetet.
Gab es auch die Möglichkeit, in persönliche Gespräche dann zu kommen mit den Menschen, die da mit Ihnen gebetet haben?
Ja, wir haben auch immer eine Präsenz in der Kirche gemacht, immer eine von uns. Und dann wurden wir natürlich auch einfach angesprochen von den Touristen. Ne, ganz oft auch von Soldaten, auch Sister, pray for us zum Beispiel oder pray for me. Und ja, die Menschen haben gesagt, oh, wie gut tut es, hier hinzukommen, nachdem wir in dem Airborne Museum, diesem Museum auf der anderen Seite des Kirchplatzes, sie besucht haben, wo die Landung der Alliierten nachgestellt ist.
Also eine große Schau mit einer Präsentation von ganz viel Gewalt.
Genau. Und dann tut dieses sich aufwarten in der Stille dieser Kirche und dieses tatsächlich auch Anzünden von Kerzen, was sehr intensiv gemacht wird von den Touristen, das tut dann gut, weil auch das so als Kontrapunkt empfunden wird. Ne? Diesen Frieden, den sie in der Kirche gespürt haben oder bis heute spüren. Und einfach diese Möglichkeit, ja mit einem zu sprechen, weil wir eben Präsenz da gemacht haben oder auch auf dem Kirchplatz. Das hat einfach gut getan und tut ihnen bis heute gut. Denn die Arbeit geht ja bis heute auch weiter, Gott sei Dank.
Maison de la Paix, ein Friedenshaus. Nun gibt es auch sehr viele verschiedene Auffassungen von Frieden. Sie als Schwestern, als bewusste Christinnen hatten ja einen Frieden dorthin bringen wollen, der wurzelt im Glauben an Gott. Wie kann man so etwas vermitteln oder weitergeben?
Einmal natürlich, indem wir diesen Frieden selber leben. Und es ist eben ein Frieden, nicht dieser Pax Romana, der eine gewinnt und der andere unterwirft sich und dann kämpfen wir nicht mehr und das heißt Friede. Nein, eher der Friede, den das hebräische Wort Shalom ausdrückt. Also ein umfassender Friede, der auch Wohlsein, Glück, Gesundheit, Wohlbefinden, das Ruhen in Gott beinhaltet. Und diesen umfassenden Frieden, den Gott mir selber schenken möchte und allen anderen schenken möchte, den haben wir versucht zu leben und auch weiterzugeben. Und mit diesem Begriff des Friedens zu arbeiten, in Anführungszeichen, also in unseren Konferenzen, in unseren Workshops, in den Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen, mit Schulklassen und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Das haben wir selber gemerkt. Wir waren aus 3 verschiedenen Ordensgemeinschaften, aus 2 verschiedenen Ländern. Für einige Monate war eine amerikanische Schwester auch dabei, die dann aber wieder nach Hause gefahren ist, leider. Und wir haben gemerkt, dieser Frieden ist kein Automatismus. Wir müssen uns immer wieder auseinandersetzen. Wie siehst du das? Nee, ich sehe das aber ganz anders. Oder warum ärgerst du dich jetzt über mich und so weiter? Wie es im Alltag halt ist, auch in keiner Familie herrscht, immer nur eitel, Wonne und Sonnenschein. Aber das darüber reden, das sich damit auseinandersetzen und dieses sich auf Augenhöhe begegnen und den anderen so ansehen, wie ich angesehen werden möchte, das haben wir immer wieder eingeübt und das haben wir auch versucht zu vermitteln.
Man muss sich das ja so vorstellen, wie wenn jetzt, um auf einen anderen Konflikt anzuspielen, messianische Juden und christliche Araber zusammenleben, wo die Völker also sehr gegeneinander stehen, das ist eine unheimlich starke Herausforderung dann auch im Alltag. Und das ist auch nach 80 Jahren nicht unbedingt ausgelöscht. Es gibt Menschen, die heute noch Verletzungen und Verwundungen haben, dass sich über Generationen dann auch weitergegeben wurden. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht?
Ja, das haben wir. Wir hatten das große Glück, einmal an einer Konferenz teilzunehmen im Kloster einer unserer 3 Schwestern in Avranches. Es ist eine Schwester vom Apostolischen Karmel in Avranches. Die hatten die Magda Orlanda Lafont eingeladen, eine Überlebende des KZ Auschwitz, eine ungarische Jüdin, 1927 geboren, die erzählt hat von ihren Erlebnissen. Und wir mussten 1000 Stühle nachschleppen, weil so viele Menschen kamen zu dieser Konferenz. Und die erzählte dann ganz ohne Hass, ohne Ressentiments, ohne Bitterkeit von ihrem Erleben, wie sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Auschwitz gebracht worden ist. Der Vater war vorher schon von den Nazis ermordet worden. Und sie kommt da an, ist 16 Jahre und an der sogenannten Judenrampe, wo die selektiert wurden, die Juden in Auschwitz. Und andere Frauen flüstern ihr zu, sag, du bist 18, sag, du bist 18. Und sie sagte, ich bin 18 und sie wurde zur einen Seite selektiert und die Mutter und ihre Schwester zur anderen Seite. Und abends in der Baracke fragt sie die Aufseherin, wo sind meine Mama und meine Schwester? Und dann sagt diese Aufseherin nichts, sondern zeigt durch das Fenster auf den Kamin des Krematoriums. Allein dieser Satz hat uns dermaßen schockiert, ne, wie man sowas ertragen kann. Und das erzählt sie ohne Bitterkeit. Und wie sie dann das überlebt hat, sie hat ein Buch darüber geschrieben. Es gibt es auch in Deutsch, 4 Stückchen Brot, eine Hymne an das Leben, eine Hymne an das Leben im KZ, von ihren KZ-Erfahrungen. Und sie sagt heute, wenn sie gefragt wird, hast du die Deutschen? Dann sagt sie, nein, Deutsche, man muss unterscheiden zwischen Deutschen und Nazis, genau wie zwischen Franzosen und Kollaborateuren mit dem Naziregime. Heute lernen einige meiner Enkel Deutsch und das finde ich wunderbar. Ich habe mich mit Deutschland versöhnt. So eine Seelenstärke, welche Größe dieser Frau. Und das war für uns ein ganz tiefes Erlebnis und eine ganz große Erkenntnis. Ja, das ist es. Frieden kann nur entstehen, wirklicher Friede, der Friede, den Gott meint, wenn Vergebung geschieht. Und wenn die Wunden, die ein Krieg, eine Auseinandersetzung gerissen hat, nicht übergangen, sondern respektiert werden. Wie auch jetzt, wenn Russland mit der Ukraine Frieden schließt, kann das nicht einfach nur sein, wir kämpfen nicht mehr, sondern wir müssen sehen, wie wir mit diesen Wunden umgehen, die wir uns gegenseitig geschlagen haben.
Diese, ich sag mal so, Erlebnisberichte und Zeugnisse der Menschen, die den Krieg selbst erlebt und erlitten haben, sind also wichtig, dass sie wahrgenommen werden, um auch heute jetzt in eine aktive Versöhnungsarbeit hineinzukommen. Und dann will ich jetzt nochmal zurückgehen auf die Geschichte mit dem John Steele, der auf dem Kirchturm von St. Mary Glees hängen geblieben ist. Sie haben nämlich da auch eine Geschichte. Teilen Sie diese doch mit uns.
Ich habe sogar mittlerweile 2 Geschichten. Es war 2015, ein Jahr nach dem 70-jährigen Jubiläum des D-Day. Ich sitze bei uns in Maison de la Paix und eine Schwester einer anderen Ordensgemeinschaft mit uns befreundet, macht Präsenz in der Kirche, weil ich alleine gerade war in Maison de la Paix. Und dann kommt die aufgeregt rübergelaufen und sagt, Teresita, da ist ein Ehepaar, ein Deutsches, die können kein Französisch, aber die möchten irgendwas sagen, die haben was mit John Steele zu tun. ja, ich sage, bring sie her. Und dann kommen die. Und die Frau Helene Reinertz sagt, ich bin die Tochter von dem Soldaten, der John Steele befreit hat, Rudolf May. Und sie kam mit ihrem Lebensgefährten und sagte, wir wollten nicht in dem Trubel kommen, weil alle 10 Jahre kommen tatsächlich 1 Million Touristen und nicht nur 500.000 wie sonst jedes Jahr. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, bei Kaffee und Plätzchen hat sie erzählt, dass sie so gerne auf den Kirchturm gehen möchte, wo ihr Vater war. Und ich habe dann den Bürgermeister angerufen und gefragt, kannst du uns das erlauben, geht das? Die Kirchen sind im Staatsbesitz, ja, und in der Mairie, wie heißt das bei uns?
Bürgermeisteramt.
Bürgermeisteramt ist der Schlüssel des Kirchturms aufbewahrt. Und er hat dann sofort einen geschickt. Und mittlerweile war meine Mitschwester Anne-Françoise wiedergekommen. Und dann sind wir beiden mit diesem Ehepaar auf den Turm gestiegen. Das war also sehr, sehr bewegend. Und während sie dort oben stand, telefonierte sie mit ihrer Tante, der Schwester von Rudolf May. Und die sagte, sag auf jeden Fall, der Rudolf hat gesagt, man tötet nicht in einer Kirche. Er wollte weil sein junger Mitsoldat, mit dem er da oben war, hat gesagt, komm, wir erschießen den. Das war ja ein Feind, ein Amerikaner. Und der Rudolf hat gesagt, nein, wir sind hier in einer Kirche tötet man nicht. Und abgesehen davon, wenn wir schießen, hören die gelandeten Amerikaner, dass wir hier oben sind. Und das war dieser alten Tante also ganz kolossal wichtig. In einer Kirche tötet man nicht. Das ist, also bis heute ist dieser Satz sehr präsent. Da ist jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, ein Film sogar drüber gedreht worden, der im Maison de la Paix gezeigt wird. Und zur Recherche für mein Buch, was ich über diese Zeit in Frankreich geschrieben habe, habe ich den Sohn von Rudolf May interviewen können. Wir haben uns in Köln in einem Café getroffen und er hat dann noch mal ganz viel erzählt von seinem Vater. Und auch das war ein sehr bewegender Moment.
Ja, also auch damals schon war der Respekt vor der Kirche als einem heiligen Ort, einem Ort Gottes, gegenwärtig in diesen Kriegsauseinandersetzungen. Und das ist vielleicht das, was wir heute auch wiederfinden müssen, den Respekt vor dem heiligen Ort Gottes, überhaupt vor dem Heiligen und vor Gott und seinen Richtlinien und Geboten. Sie sind geübt im täglichen Umgang mit jungen Leuten. Sie haben schon angedeutet, vor dem Aufbruch nach Frankreich waren Sie Leiterin einer Schule Ihres Ordens in Thüringen. Wie ist es denn, wenn heute Sie in Kontakt kommen, also mit heute meine ich im 21. Jahrhundert, das muss nicht 2025 sein, in Kontakt kommen mit jungen Leuten, für die Versöhnung etwas ganz Abstraktes ist?
Ja, wenn man so den Begriff hört, Versöhnung, ist das zunächst etwas, was in der Lebenswelt der jungen Leute nicht so präsent ist oder nicht vorkommt. Aber wenn man erklärt, was es bedeutet, auch im ganz konkreten Leben, dann wird es auf einmal lebendig. Und ich versuche auch immer zu unterscheiden, ich unterscheide und versuche das weiterzugeben, zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergeben, das ist meine Sache. Versöhnung, dazu gehören beide Parteien. Meine Lieblingsdefinition von Vergebung, die möchte ich gerne zitieren, ist von dem katholischen Theologen Otto Hermann Pesch. Er sagt, einem Menschen vergeben heißt nicht, das, was er getan hat, für ungeschehen zu erachten, nicht wahrhaben zu wollen oder schlicht zu vergessen. Vergeben kann unter Umständen bedeuten, gerade nicht zu vergessen. Vergeben heißt, die Vergangenheit eines anderen, keinen Einwand dagegen sein zu lassen, dass ich ihn annehme. Vergebung heißt nicht das Ja zu einer vergangenen Schuld, wohl aber das Ja zu einem Menschen mit seiner vergangenen Schuld. Das finde ich sehr beeindruckend. Vergeben ist was anderes als vergessen, denn wenn ich etwas vergesse, kann es leicht sein, dass es wieder passiert und dass ich wieder so handle. Und das, finde ich, ist auch, oder zeichnet unser Volk aus, zeichnet Deutschland aus, wie es umgeht mit seiner vergangenen Schuld. Dass wir eben nicht vergessen, sondern alle diese Orte großer Schuld in Gedenkstätten umgewandelt haben. Alle Konzentrationslager und so weiter. Und die Orte großer Massaker oder Nazi-Gefängnisse wie in Berlin, Tegel und so weiter. Oder Lichtenberg. das Eingestehen der Schuld, aber diese Schuld nicht zwischen uns stehen lassen, sondern sagen, ich akzeptiere dich mit deiner vergangenen Schuld. Und wenn das beide Seiten tun, dann kann Versöhnung geschehen. Das heißt, ich kann dir wieder in die Augen gucken. Ich muss nicht immer dran denken, du hast das gemacht, sondern ich schaffe einen Raum in mir, in dem du sein kannst. Einen Raum der Offenheit, des Friedens in mir selbst, dir gegenüber. Und so etwas kann man tatsächlich auch jungen Leuten vermitteln.
Nun sind die jungen Leute von heute ja die Urenkel der Kriegsgeneration. Und dann liegt der Gedanke nahe, naja, was kann ich dafür, was mein Urgroßvater getan hat? Wie sieht es aus? Ist es auch eine Verantwortung für die Urenkel, sich ja mit dieser historischen Schuld ein Stück weit zu identifizieren oder auseinanderzusetzen? Und wie macht man das?
Ja, ich denke, es ist unsere Verantwortung, aber nicht in dem Sinne, ich trage immer noch Schuld, sondern ich weiß um diese Schuld meines Volkes. Ich bin daran nicht schuldig, mir kann man nichts vorwerfen, ich habe da noch gar nicht gelebt, aber ich weiß, dass unser Volk diese Schuld begangen hat und dass wir darum eine große Verantwortung haben für die Welt, für Europa. Ich selbst habe es in Frankreich leider auch oft erlebt, dass mir mein Deutschsein in gewisser Weise vorgeworfen wurde. Es waren manche Begegnungen, die mich sehr verletzt haben. Und wo ich dann immer wieder ins Nachdenken geriet und dachte, warum muss ich heute darunter leiden, was lange vor meiner Geburt passiert ist? Heute denke ich, als der Krieg Putins gegen die Ukraine begann, haben wir ein bisschen genauso gehandelt, indem wir zum Beispiel in dem Geschäfte russische Produkte aus den Regalen genommen haben. Oder indem die Universitäten gesagt haben, russische Studenten dürfen jetzt nicht mehr promovieren. Das weiß ich von einer Freundin, die Professorin einer Universität ist. Und da dachte ich, hey, das ist ja genauso, wie andere Länder mit uns umgehen oder umgegangen sind. Ich kann nicht jeden Russen dafür verantwortlich machen, was die Regierung Putins unternimmt.
Die ja auch gar nicht demokratisch gewählt ist.
Genau. Aber sich dessen bewusst zu sein, das finde ich wichtig, auch gerade wieder heute, das auch jungen Leuten zu sagen. Also wir dürfen nicht pauschal urteilen. Es sind Dinge, die geschehen sind, ja, aber wir haben auch ein ganzes Stück Wiedergutmachung geleistet oder sind noch dabei. Das heißt nicht, die Schuld ist nicht mehr existent, aber wir können mit dieser vergangenen Schuld leben, indem wir sie uns selbst vergeben und indem andere sie uns vergeben.
Und dafür braucht es Begegnungen. Das ist ja vielleicht der Knackpunkt, wenn man also unterrichtet hat, dann kommt man irgendwie auch in Kontakt, zum Beispiel mit Schüleraustausch oder dass man überhaupt Schüler motiviert, eine andere Sprache zu lernen und in dem Fall halt auch Französisch, weil das nicht nur der größte Nachbar ist, sondern eben auch das Land, mit dem die Deutschen am meisten im Krieg waren. Wie kann man dazu motivieren? Das ist ja harte Arbeit.
Man kann, glaube ich, ein Stück motivieren, indem man sie begeistert dafür, indem man auch das Schöne von dem anderen Land, von dem anderen Volk entdecken lässt, ja, und sie einfach interessiert, einander zu begegnen. Und das hat der Vater einer meiner Freunde in der Normandie so gemacht, der angefangen hat, nach dem Krieg Jugendbegegnungen mit jungen Deutschen zu organisieren. Er ist mit seinem Dorf und mit dem Pfarrer dieses Dorfes in der Normandie ganz oft nach Bayern gefahren und darum liebt sein Sohn und seine Frau bis heute den Leberkäse über alles. Und sie haben gemeinsam 3 Wochen Zeltlager in Bayern gehalten und sich angefreundet, französische und deutsche Lieder gesungen am Lagerfeuer und wirklich Begegnung geschaffen. Oder die Großen wie Robert Schumann, die auch wirklich
Konrad Adenauer
und diese Leute, die eben von Deutschland nach Frankreich und von Frankreich nach Deutschland geguckt haben und gesagt, wir müssen uns wieder versöhnen. Denn diese beiden Länder, die eben auch Größen und Mitgliederstärksten in Europa, haben eine Verantwortung, und das Europa neu aufzubauen nach dem Krieg. Und das ist ja auch
bis heute
gut
so
gelungen und bis heute so.
Sie sind dort gewesen vor nicht allzu langer Zeit an dem Ort dieser Versöhnungsarbeit. Was waren jetzt Ihre Eindrücke ganz aktuell?
Erstmal hat mich sehr, sehr gefreut, dass im Gegensatz zu früher, wo ich da war, nicht mehr die Flaggenwimpel über den Straßen hängen, wo alle Länderflaggen zu sehen sind, nur die deutsche nicht, sondern dass die kleine deutsche Flagge auch daneben hängt. Und als ich jetzt kürzlich da war in diesem Jahr, habe ich in der großen Biskuiterie, die auf der anderen Straßenseite von unserer Maison de la Paix liegt, wo es also ganz viele ja eben Kekse gibt, auch in Fallschirmform und ganz viele Erinnerungsstücke an die 40er Jahre, dass da jetzt auch, das sind auch so kleine Flaggen, die man so hinstellen kann in die Wohnung. Und jetzt zum ersten Mal habe ich auch da die deutschen Flaggen stehen sehen. Das hat mich total gerührt. Das war jetzt ganz kürzlich und das hat mich fast zu Tränen gerührt vor Freude. Oder dass im Office de Tourisme, wie ist das?
Tourismusbüro,
jetzt auch dieser Führer durch die Orte dieser Halbinsel Cotentin zum ersten Mal auch in Deutsch herausgegeben wird. Und dass die Direktorin dieses Office-Touristenbüros mir sagte, es kommen mehr und mehr deutsche Touristen. Die outen sich noch nicht immer, aber wir sehen es ja an der Ländervorwahl am Telefon oder an den Autokennzeichen. Und es kommen mittlerweile auch zu den D-Day-Festival deutsche Veteranen, die natürlich nicht wie alle anderen in Uniform kommen, sondern in Zivil. Aber sie kommen und nehmen teil. Und dass das möglich ist, so, das sind alles so Dinge, die mir zeigen, unsere Versöhnungsarbeit ist nicht vergeblich. Und dass es akzeptiert wird, dass Deutsche mitmachen. Da bin ich also sehr, sehr dankbar auch.
Viele Menschen, auch in Europa heute, sehnen sich nach Frieden, gerade weil wir wieder in unruhigen Zeiten leben, wo Kriege auch viele Todesopfer fordern. Menschen sehnen sich aber auch nach einem inneren Frieden, um mit den schweren Erinnerungen, die Schuld und Sünde beinhalten, fertig zu werden. Daher jetzt auch die Frage nochmal ganz gezielt, Frieden lernen, aber wie?
Also ich bin überzeugt, man kann Frieden lernen. Ich bin auch überzeugt, es wird niemals hier auf Erden einen weltumgreifenden Frieden geben, solange wir hier auf Erden leben. Solange die Welt existiert, werden immer wieder leider Völker im Krieg sein. Das ist einfach realistisch. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir Frieden lernen können. Und das, glaube ich, geht so, dass wir uns zum einen öffnen, unser Herz öffnen für das Geschenk des Friedens von Gott. Und dass wir einüben, Frieden zu leben. Das heißt erstens, das ist mir in den 4 Jahren in Frankreich sehr bewusst geworden, ich muss mich selbst entwaffnen. Ich laufe nicht mit einer Waffe in der Hand herum, aber ich muss meine Gedanken und meine Worte und meine Blicke und meine Handlungen entwaffnen. Es gibt das Sprichwort, wenn Blicke töten könnten. Ich kann einen vernichtenden Blick auf jemand anderen werfen und ihn dadurch verletzen. Ich kann sehr negativ über andere denken. Ich kann mit meinen Worten wirklich verletzen und töten. Auch mit meinen Bewegungen und Gesten. Ich kann mich brüsk abwenden von einem und ihn kalt stehen lassen. So alle diese Dinge, die zum Unfrieden beitragen. Und so kann ich mich entwaffnen, dass ich eben anderen auf Augenhöhe begegne, anderen liebevoll anschaue, dass ich ja respektvoll und mit achtungsvoll anderen Menschen begegne. Schlicht, weil ich weiß als Christin, der andere ist genauso ein Ebenbild Gottes, wie ich ein Ebenbild Gottes bin. Und der andere ist genau wie ich innen nicht hohl, wie es Teresa von Avila einmal gesagt hat. In dem anderen ist Gott gegenwärtig, genau wie Gott in mir gegenwärtig ist. Und so kann ich in meinem täglichen Leben immer mehr einüben, dem ich begegne, ein Lächeln zu schenken oder meine Ellbogen nicht zum Durchboxen zu benutzen, sondern zum Unterhaken oder einfach ein freundliches Wort zu jemandem anderen sage oder auch eine Übung, die ich selbst immer mache und die nach meiner Erfahrung auch wirksam ist, wenn ich mir jeden Tag nur 2-3 Minuten Zeit nehme, um einfach still zu werden und mir wirklich innerlich vorstelle, ich atme Licht und Frieden ein mit jedem Atemzug und mit jeder Einatmung werde ich von Gott erfüllt mit Licht und Frieden und bei jedem Ausatmen gebe ich dieses Licht und diesen Frieden nach außen weiter. Das ist eine Übung, die auch wirklich wirksam ist, weil sie auch so das Herz weit macht für andere. Und wenn mein Herz mit Licht und Frieden erfüllt ist oder meinen ganzen Körper durchströmen lasse, auch meinen Kopf und meine Hände als Musikerin erfüllen, lasse ich auch meine Hände mit Licht durchströmen, wenn ich Musik mache. So, das hat eine Wirkung nach außen, davon bin ich überzeugt. Und so kann ich versuchen, Frieden selbst zu leben und Frieden um mich herum zu verbreiten. Und solche Übungen kann man auch mit Kindern und Jugendlichen machen.
Und solche Friedensmenschen können dann auch den Auftrag wahrnehmen, in unserer Gesellschaft friedensstiftend zu sein. Mhm. Also durchaus auch wenn jemand sich dazu gerufen fühlt, politisch aktiv zu werden.
Genau. Und einer meiner Lieblingsaussagen von dem großen Friedensapostel Mahatma Gandhi ist: Sei du selbst die Veränderung, die du für die Welt wünschst. Ich kann als Ordensschwester im Sauerland nicht in Russland und der Ukraine wirken oder in Amerika. Aber ich kann selbst das für mich und in meinem Umfeld tun, was ich für die ganze Welt wünsche. Und wenn das jeder tut, dann gibt es wirklich mehr Frieden und mehr Versöhnung.
Und im Gebet sind wir als Christen ja auch in einem globalen Friedensdienst verbunden.
Genau. Und darum haben wir auch in San Miguel immer gebetet. Und unsere Nachfolgerinnen, die vier Schwestern, die jetzt da sind, tun das auch, ne? Die jeden Tag im Winter in der Grange de la Paix, in dieser Friedensscheune vor unserem Haus beten und im Sommer in der Kirche oder ab Ostern in der Kirche und die Menschen zum Gebet einladen. Das Gebet ist ja so wie ein die ganze Welt umspannendes Netz, denke ich, auch wenn wir jeden Tag, die Ordenschristen und viele Laien auch, die Psalmen, die uralten Psalmen, diese uralten Gebete, die 3000 bis 2500 Jahre alt sind, wenn wir die beten und wir wissen, viele Menschen auf der ganzen Welt beten dieselben Gebete, Juden wie Christen, auch das verbindet uns mit unseren jüdischen Geschwistern. Und da es unterschiedliche Zeiten gibt auf der Erde, Zeitzonen, ist es also ein ununterbrochenes Gebet, was so wie ein Gebetsnetz um die Welt gespannt wird und die Welt in Gottes Händen hält. Und allein dieser Gedanke finde ich sehr ermutigend und auch wirksam.
Alle Ihre Erfahrungen mit der Friedensarbeit und Gedanken über den Frieden haben Sie versucht aufzuschreiben in einem Buch, das heißt Im Auftrag des Friedens als Botschafterin der Versöhnung in der Normandie. Auf dem Cover ist das Foto von der Szene, die wir auch in dieser Sendung schon geschildert haben, von dem Harfenkonzert auf dem Jeep. Schwester Theresita, wie sind Sie dazu gekommen, da Buchautorin zu werden? Das war vermutlich auch eine Menge Arbeit.
Ja, es war in der Tat gar nicht meine Idee, sondern die Idee des Bonifatius Verlages. Der Verlag hat mich 2 Jahre vorher schon mal gebeten, ein Buch zu schreiben über den Umgang mit Tod und Trauer, weil ich viele Menschen interviewt hatte in meiner Arbeit als Redakteurin im Bonifatius Werk, wo ich gearbeitet habe, nachdem ich aus Frankreich zurückkam. Da habe ich viele Menschen interviewt, wie sie mit dem Tod eines nahestehenden, geliebten Menschen umgehen. Das hat der Bonifatius Verlag verlegt und dann kam die Verlagsleitung auf die Idee, sie waren 4 Jahre in Frankreich und es jährt sich zum 80. Mal das D-Day-Jubiläum und ein Jahr später, 2025, 80 Jahre Kriegsende. Schreiben Sie doch bitte ein Buch über Ihre Erfahrungen dort. Und dann habe ich das getan. Mit sehr viel Freude auch. Es war sehr viel Arbeit, aber es hat auch sehr, sehr viel Freude gemacht, auch mir das alles nochmal zu vergegenwärtigen und nochmal hinzufahren und nochmal viele zu interviewen, die Bürgermeister der beiden Orte, Saint-Marie-Glis und Saint-Marie-du-Mont, direkt am Outer Beach oder viele Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das war eine spannende Aufgabe.
Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Also so ein Buch ist ja auch so ein bisschen so ein verlängerter Arm von dem, was man erlebt hat. Das vermehrt sich dadurch ja auch.
Also ich habe jetzt keine Vorstellung, wie gut das verkauft wird, aber also mit dem Buch bin ich schon zufrieden. Auch den Titel und das Cover, das natürlich der Verlag ausgesucht hat, nicht ich, das gefällt mir schon gut. Und ich kenne viele, die es gelesen haben und gesagt haben, Mensch, das ist gut, damit kann man was anfangen. Das tut gut.
Ja, mit der Harfe auf dem Jeep, das war der rote Faden in diesem Gespräch. Es ging um den Auftrag des Friedens, der Schwester Theresita aus Deutschland in die Normandie gebracht hat, um dort gemeinsam mit französischen und auch einer amerikanischen Ordensschwester ein zeichenhaftes Leben für den Frieden zu führen. Ganz nahe an der Stelle, wo die ersten alliierten Soldaten 1944 gelandet waren und die Befreiung Frankreichs vom Nationalsozialismus von der deutschen Besetzung begonnen hatte. Herzlichen Dank, Schwester Theresita, dass Sie den Weg zu uns gemacht haben.
Sehr gerne.
Es war sehr schön, aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Leben zu erfahren. Gottes Segen für das Leben, die Berufung und die Gemeinschaft, in der Sie stehen.
Danke. Und ich möchte sagen, danke gleichfalls auch Gottes Segen für Ihre wichtige und segensreiche Arbeit hier im ERF Plus.
Die Technik zu dieser Sendung hat Christian Kraus betreut. Im Studio hat sie Ingrid Heinzelmeier begleitet. Auf Wiederhören und Gott befohlen.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.